Heute bei «Apropos», «Drei Leben» und «Eins Geheimnis». Alice Pritschki, sie ist Redaktorin im Ressort Gesellschaft und Debatte, ist mit 5 Grosseltern aufgewachsen. Die Eltern von ihrer Mutter, die Pflegeeltern von ihrem Vater und die liebliche Mutter von ihrem Vater. Eine Frau, die sich in den 1950er Jahren in einer katholisch prägten Gesellschaft Hals über Kopf in einen Student verliebt, wo ein uneheliches Kind bekommt, wo das heimlich auf die Welt bringt und dann zurücklässt. Eine quirlige Frau, so erinnert Alice ihre Enkelin sich an sie. Aber auch eine Frau, die Alice als junge Frau immer nur heimlich hat treffen durfte, die ein ganz anderes Leben führt mit anderen Kindern, anderen Enkelinnen und die eine Lebensgeschichte hat, die viel erzählt über ein dunkles Kapitel der Schweizer Geschichte. Alice Pritschki hat für einen grossen Text im Magazin ihre Familiengeschichte nochmal rekonstruiert. Sie hat mehr Antworten bekommen, als sie Fragen hatte, so steht es im Text. Und über die Antworten, die sie gefunden hat, über die reden wir in einer Doppelfolge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Das ist der erste Teil. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Alice.
Hallo Mirja.
Textauszüge, die vorkommen in diesem Podcast, werden übrigens eingelesen von Jean-Marc Gnia.
Am Sterbebett meiner Großmutter hielt ich es höchstens 15 Minuten aus. Ich saß auf einem Stuhl und schaute ihr Gesicht an. Man konnte in das Gesicht nicht mehr hineinsehen und das Gesicht konnte auch nicht mehr zurückblicken. Man konnte es sich nur noch anschauen. Die Gesichtszüge meiner Großmutter erkannte ich nicht mehr. Kurz fragte ich mich, ob sie das wirklich war. Ob Gesichtszüge so heißen, weil sie beim Sterben aus dem Gesicht fahren? Ihre jedenfalls waren schon weg. Sie atmete schwer und feucht. Ich erinnere mich an Geräusche, die ähnlich klangen, wie wenn Kinder mit einem Strohhalm den letzten Rest Schokoladenmilch aus einem Glas schlürfen. In unregelmäßigen Abständen setzte ihr Atem aus. Mein Puls schoss dann immer hoch und die Angst presste sich mit all ihrer Kraft gegen die Innenseite meiner Stirn. Ist sie ausgerechnet jetzt gestorben, da meine Schwestern und ich an ihrem Bett sitzen? Dachte ich dann, müssen wir gleich ihren Tod verkünden? Und falls ja, wem? Als ich es nicht mehr aushielt, trat ich aus dem Zimmer.
Alice, dein Text fängt an mit dem Moment, wo wir auch gerade gehört haben, wo du im Altersheim am Sterbebett von deiner Großmutter sitzt. Du nennst sie in deinem Text Madeleine. Ihren Namen und auch alle anderen Namen in diesem Text sind verfremdet. Wer ist an diesem Tag sonst noch dort bei ihr?
Also am Sterbebett bin ich mit meinen 2 Schwestern und irgendwann, als ich es eben nicht mehr aushalte an diesem Bett und vor die Tür trete, treffe ich auf ihre Familie. Also die ist versammelt, ein Teil ihrer Familie ist versammelt vor ihrem Sterbezimmer. Und das sind ihre Kinder, das sind ihre Enkel, ihre Schwiegertöchter. Das sind alles Leute, die ich bis zu dem Herbsttag noch nie gesehen habe. Und das ist so, weil mein Vater ein uneheliches Kind ist.
Du bist also dort in einem Raum voller fremder Leute. Euch verbindet aber deine Großmutter, die im Sterben liegt. Und dann passiert etwas, wo eigentlich alles, was wir jetzt darüber reden, sozusagen ins Rollen bringt.
Genau, also ich verlasse dann irgendwann das Sterbezimmer, weil ich es irgendwie nicht mehr aushalte an dem Bett. Und komme dann allein vor das Zimmer und sehe all die Leute, die ich noch nie gesehen habe. Und habe auch Tränen in den Augen und alles. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ich stelle mich vor. Macht man ja irgendwie so. Und bin dann so ein bisschen zu denen gegangen, die Hand geschüttelt und so. Und eine Frau, wie sich dann später herausgestellt hat, eine Schwiegertochter von meiner Großmutter, hat mir den Handschlag verweigert. Also hat mir die Hand nicht geben. Sie hat irgendwie so gesagt, schon gut, und sich weggedreht.
Was ist da in diesem Moment durch den Kopf?
Ja, es ist eben noch speziell, weil man könnte jetzt einfach, also man sagt das irgendwie so schnell und so, ja, okay. Aber es war eine mega krasse Erfahrung gewesen. Irgendwie, wenn jemand dich wie nicht will berühren oder dir nicht einmal will Hallo sagen. Das war eigentlich so ein bisschen der Punkt gewesen, wo mich dazu gebracht hat, die ganze Familiengeschichte nochmal aufzurollen. Ich habe bis zu dem Moment irgendwie gedacht, dass mich das alles gar nicht so interessiert, also das, was mir jetzt dem erzählt. Aber dort habe ich wie so gemerkt, ja, dass irgendwie etwas angefangen hat tun in mir. Und ich mich einfach gefragt habe, wie kann es eigentlich sein, dass eine erwachsene Frau in so einem Moment, wo jemand seine Großmutter eigentlich gerade verliert, Tränen in den Augen hat, in so einem Moment jemandem einfach den Handschlag verweigert. Und ja, hat das so ein bisschen in mir gearbeitet. Und ich habe zuerst, also ich bin zuerst mega verletzt gewesen. Nachher habe ich auch irgendwie eben so ein bisschen versucht zu hassen, aber es ist irgendwie nicht richtig gegangen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich glaube, es, was bleibt, ist einfach irgendwie eine Neugier, um einfach erfahren, was steckt eigentlich dahinter, dass so etwas passiert. Vielleicht nicht nur mir, sondern ganz vielen Leuten, was steckt hinter dieser Ablehnung, auch geschichtlich.
Mhm. Eben, du hast eine Antwort sozusagen gefunden, die 3 Generationen lang ist, wo es nicht nur um deine persönliche Familiengeschichte geht, sondern auch um ein Kapitel von der Schweizer Geschichte, wo viele heute vergessen haben. Wenn wir jetzt eintauchen, wo müssen wir anfangen, die Geschichte zu erzählen?
Also ich glaube, am besten fangen wir an dort, wo meine liebliche Großmutter, also Madeleine, meinen lieblichen Großvater kennengelernt hat. Mhm. Ich nenne ihn Emil in der Geschichte. Das ist in den 50er Jahren in Fribourg. Sie ist Primarlehrerin damals. Er ist ein Student, der Sekundarlehrer werden möchte. Und sie verlieben sich und ja, führen eine Beziehung.
Kapitel 1 – Madeleine. Meine Großmutter, Madeleine, ist 1954 Mitte 20. Sie trägt weiße Blusen, lange Röcke und ihr kurzes Haar seitlich gescheitelt zurückgesteckt. Madeleine arbeitet in Fribourg als Primarlehrerin. Ihre Muttersprache ist Französisch, sie stammt aus einer bürgerlich-katholischen Mittelstandsfamilie und sie ist verliebt in Emil, einen 3 Jahre jüngeren Studenten aus der Deutschschweiz. Emil kommt aus einer einfachen Familie. Sein Vater, ein Kleinbauer, stirbt früh. Nur weil Emil eigentlich Pfarrer werden soll, darf er das Gymnasium besuchen. Er entscheidet sich dann aber für den Beruf des Sekundarlehrers. Für sein Studium, das er mit Nebenjobs selbst finanziert, zieht er nach Fribourg. Damals das katholisch-akademische Zentrum der Schweiz. Dort lernt er Madeleine kennen. Wie genau, das weiß ich nicht. Ich habe meine Großmutter nie danach gefragt, aber ich erinnere mich daran, wie sie einmal in ihrem Wohnzimmer, umgeben von Vitrinen und Briefbeschwerern, von Emil erzählte. Eine große Liebe sei es gewesen. Er habe so klug über die Welt reden können. Vor Gericht wird es heißen, die Parteien waren sich darin einig, später miteinander die Ehe eingehen zu wollen.
Alles. Die Madeleine und Emil, die wollen also heiraten.
Ja, also zumindest geht das aus den Dokumenten. Es sind übrigens irgendwie über 200 Briefe und öffentliche Dokumente, so wir kommen noch dazu, die ich ausgewertet habe, geht das so hervor. Also er nennt sie seine Verlobte und ja, sie haben, glaube ich, heiraten.
Sie wollen heiraten und dann kommt sozusagen aber etwas dazwischen.
Die Madeleine bemerkt dann Ungewöhnliches an sich. Das ist alles dokumentiert in Briefen, wo sie sich hin und her schreiben, weil sie in dem Moment nicht in der gleichen Stadt sind. Sie merkt, dass sie irgendwie einen weissen Ausfluss übermässig hat, Hitzewallungen, ihre Periode bleibt aus. Und dann ist natürlich die grosse Angst, dass sie schwanger ist von beiden. Mhm. Weil früher ist das ja absolut nicht gegangen. Also mit den Moralvorstellungen von früheren 50er Jahren. Sie sind in einem sehr katholisch prägten Kontext auch gewesen, beide gläubig. Und sie hatten einfach eine riesige Angst gehabt, dass sie schwanger ist.
Was hätte das konkret bedeutet, eben in den 50er Jahren, wenn sie jetzt unverheiratet ein Kind bekommen hätten?
Ja, also es war eine Katastrophe eigentlich. Also für den Emil hätte es sicher bedeutet, dass er vielleicht seine Lehrerkarriere so nicht hätte können fortsetzen oder auf jeden Fall nicht so krass Karriere machen. Für die Madeleine wär's, also ist es noch viel schlimmer gewesen, weil damals hat zum Beispiel auch noch das Lehrerinnenzölibat an gewissen Orten geherrscht. Das heisst, Lehrerinnen, die geheiratet haben müssen ihren Job aufgeben. Also, weil die Rolle von der Mutter und von der Ehefrau war irgendwie nicht vereinbar mit Lehrerin. Die sind irgendwie eine unbefleckte Frau sein, sozusagen. Also das ist schon mal Katastrophe, beruflich, aber auch sonst gesellschaftlich. Unverheiratete Frauen, die Kinder bekommen, hat man auch gefallene Mädchen genannt. Also die sind einfach ganz unten gewesen.
Es hat also etwas Bedrohliches, die Vorstellung, dass sie jetzt unverheiratet schwanger geworden sein könnten. Was machen die beiden jetzt in dieser Situation?
Sie schreiben sich Briefe hin und her und haben Angst und sie beten vor allem auch. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo Emil der Madeleine schreibt, gib mir zwei Heiden den Segen, also 50 Franken, das haben wir anscheinend früher irgendwie so gemacht, okay, um sich so von seinen Sünden freikaufen. Sie hoffen, betet. Einmal schlägt Emil ihr auch vor, eine Kur einzunehmen. Paliano-Kur heisst die. Die soll dazu führen, dass das Kind, das eventuell dort ist, abgetrieben wird. Also, das geht, ja. Es ist so, in dieser Geschichte, es ist vieles so ein bisschen schwammig, weil so schwarz auf weiß wird vieles nicht formuliert, sondern es ist halt so zwischen den Zielen. Aber man merkt auch, dass er nachher mega ein schlechtes Gewissen hat wegen dem und so und sagt, nimm es doch nicht ein. Und es ist ein riesen Hin und Her und es ist einfach eine riesen Krise. Und man muss sich auch vorstellen, es ist nicht so wie heute, dass sie einfach einen Schwangerschaftstest macht und dann weiss, ob das so ist oder nicht, sondern es bleibt sehr lang im Unklaren. Also lange hoffen sie auch noch, dass es sich um eine Unpässlichkeit handelt. Ja.
Aber die Hoffnungen, die sind dann recht schnell vorbei.
Genau, also irgendwann ist wirklich klar, dass das nicht so ist. Was sie noch machen könnten, ist heiraten. Also es war damals so, dass Kinder gesellschaftlich akzeptiert waren, wo zwar vor der Heirat gezeugt worden sind, aber nicht auf die Welt gekommen. Also das hätten sie können machen. Haben sie nicht. Warum? Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, dass irgendwie im November 1954 dann der Briefkontakt zwischen ihnen abreisst. Also das heisst, der Emil hat sie sozusagen Madeleine ghostet und sie ist allein schwanger.
Das heisst, er meldet sich nicht mehr?
Er meldet sich nicht mehr, ja. So steht es dann später auch in der Vaterschaftsklage.
Aus diesen Briefen, die du gesehen hast, wird also klar, der Emil lässt eigentlich 1954 Madeleine im Stich. Was macht sie jetzt?
Sie beichtet dann die Schwangerschaft irgendwann ihrer Mutter und einer älteren Kollegin. Und dann ist auch nicht ganz klar, wer die Entscheidungen trifft. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sie dann im Winter 1954 in die Innerschweiz flüchtet, um ihren Bauch zu verstecken, um die Schwangerschaft zu verstecken. Vorher gibt sie natürlich noch ihre Stelle als Lehrerin auf. Und ja, das war damals so also gang und gäbe für Frauen, die unehelich schwanger geworden sind oder außerehelich, dass sie sich eben in einen anderen Kanton geflüchtet haben, dort das Kind geboren haben, die Schwangerschaft versteckt haben. Es hat auch damit zu tun, dass dann die ganzen öffentlichen Dokumente in einem anderen Kanton sozusagen, dass es dort stattgefunden hat, nicht in ihrem eigenen.
Also quasi alles zum das Verstecken. Wo geht sie an, Madeleine?
Sie geht nach Obwalden in ein kleines Dörfli. Flüeli-Rampt heisst das. Es ist so ein Wallfahrtsort. Und dort schafft sie zuerst mal im Aufgebotshaus. Das ist ein Haus, wo damals von Ordensschwestern geführt wurde ist und das hat Pilger und Priester beherbergt und sie schafft dort zuerst mal ihr Hausgeschäft mit, wo sie noch nicht hochschwanger ist, aber einfach schwanger. Und ich bin auch letztens dann dort geläutet und dort sind immer noch die Ordensschwestern und habe so gefragt, ja, kann das sein, kann sich jemand an sie erinnern und so. Und dann haben die mir auch gesagt, ja, das war so, in den 50er Jahren hat man dort Töchter aufgenommen, die unehelich schwanger worden sind, um ihnen Zuflucht im religiösen Rahmen zu bieten. Und später, ist vielleicht auch noch interessant, hat meine Großmutter meinem Vater auch mal gesagt, dass sie eigentlich erst dort dann so richtig zum Glauben gefunden hat.
Also sie arbeitet dort mit im Haushalt, aber quasi der Moment der Geburt kommt ja dann auch näher, wo die Schwangerschaft fortschreitet. Wie geht es dann weiter?
Im Frühling 1955 wird dann die außereheliche Schwangerschaft der Behörde angezeigt. Da weiß ich auch nicht ganz genau, ob sie das selber gemacht hat oder jemand in ihrem Umfeld. Auf jeden Fall, was sicher ist, ist, dass das damals Standard war. Das war so geregelt im Zivilgesetzbuch von 1907. Dann ist es so gelaufen, dass nachher die Vormundschaftsbehörde einem Kind einen Beistand gegeben haben. Das heisst, jemand, der sich eigentlich jetzt um die Interessen von dem Kind kümmern soll. Und dass nachher die Schwangerschaft nicht nur noch Privatsache war, sondern wie eine Sache der Behörde und auch die außereheliche Mutter nicht selber Entscheidungen treffen konnte. Und der Beistand bleibt dann so lange bestehen, bis eine allfällige Vaterschaftsklage abgeschlossen ist. Also das heisst, eben zuerst wird die Schwangerschaft mal der Behörde gemeldet, das kommt alles in Gang. Und kurz vor der Geburt wechselt meine Großmutter dann in ein Säuglings- und Wöchnerinnenheim im Kanton Luzern. Das ist ein Heim, das eigentlich extra dafür da ist, dass Frauen da gebären können. Und als zweite Funktion nimmt es auch noch Säuglinge bis zu einem Jahr auf. Und das sind eben oft auch ausereheliche Kinder, die dann dort mal zuerst zurückgelassen werden.
Das, was deine Großmutter damals erlebt, dass sie jetzt eben in so ein Wöchnerinnenheim kommt, ist denn das alles üblich gewesen für die Zeit?
Ja, es war relativ üblich gewesen. Das hat mir auch die Historikerin Loretta Seyas erzählt. Sie war Forschungsleiterin von der Unabhängigen Expertenkommission, die im Auftrag vom Bund bis 2019 administrative Versorgungen und andere fürsorgerische Zwangsmassnahmen in der Schweiz bis ins Jahr 1981 untersucht hat. Ich habe mit ihr natürlich über all das geredet. Und sie hat gesagt, dass bis jetzt vor allem Frauen aus ärmeren Verhältnissen, also zu denen geforscht wurde, weil denen ist zum Teil auch noch schlechter ergangen als meiner Großmutter. Die haben selber einen Vormund bekommen. Also ein Vormund, das ist vielleicht noch wichtig, ist im Gegensatz zu einem Beistand jemand, der dann wie alle Rechte über dich hat. Also ich kann deinen Handlungsspielraum einschränken. Ein Beistand ist ja jemand, der einfach nur dort ist, um dir sozusagen helfen, dich zu unterstützen. Also das ungeborene Kind hat einen Beistand bekommen. Meine Großmutter hat nichts. Sie hat keinen Vormund bekommen, aber eben andere Frauen haben früher dann oft sogar einen Vormund bekommen, haben also, ja, sind sozusagen nicht mündig gewesen. Das war damals so ein bisschen eben gang und gäbe gewesen, dass die Frauen dann in diesen Wöchnerinnenheim sich versteckt haben und dort geboren haben. Und dass meine Großmutter jetzt nicht bevormundet wurde, ist, kann man nicht ganz genau sagen, warum das so ist, aber wahrscheinlich eben, weil sie eher aus der Mittel- und oberen Schicht ist. Sie hat ihr eigenes Geld eigentlich verdient. Sie war auch schon ein bisschen älter als viele Frauen sonst damals, die schwanger geworden sind. Ja. Und das ist auch so ein Spezielles an dieser Geschichte. Es ist eben nicht ein Fall, der in ärmeren Verhältnissen spielt, sondern es ist ein Fall, der im Bildungsbürgertum spielt. Und zu dem gibt es bisher nicht so viel Forschung.
Aber eben klar ist, für sehr viele Frauen hat es damals auch geheissen, eigentlich jegliche Selbstbestimmungsrechte zu verlieren, wenn man unehelich schwanger geworden ist. Im Fall von deiner Großmutter, sie ist eben in das Wöchnerinnenheim gekommen. Weißt du etwas aus dieser Zeit damals?
Nein, eigentlich nicht. Also ich weiss eigentlich fast nichts. Ich habe nie mit meiner Großmutter über das geredet, wo sie noch gelebt hat. Also jetzt bei der Recherche habe ich mich natürlich gefragt, also hat sie irgendwie Freundinnen gefunden in dem Heim dort, mit anderen Frauen? Hat sie überhaupt gewusst, was auf sie zukommt, was eine Geburt ist? Hat sie immer noch mega Liebeskummer gehabt wegen dem Emil? Also sind mir dann so durch den Kopf gegangen, aber ich weiss das alles nicht. Ich weiss einfach, was im Staatsarchiv Luzern, was ich dort finden konnte, zu dem Säuglings- und Wöchnerinnenheim. Und das sind so Sachen wie, dass es zum Beispiel zwei Zimmer hat für die Babys dort, dass sie eine Gemüsekarte hatten, dass es irgendwie 3 Franken pro Tag kostet, einen Säugling dort zu haben. So ein bisschen so Sachen bricht, dass nicht alles super gelaufen ist, zum Beispiel in diesem Heim. Ja, wie es mit der Großmutter gegangen ist, weiss ich nicht.
Was du dann aber auch gesehen hast, ist der Geburtsschein von deinem Vater.
Genau, den Geburtsschein von meinem Vater, den kenne ich natürlich. Also vielleicht ist es nicht so natürlich, aber ich kenne ihn auf jeden Fall, weil das bei uns in der Familie ein Thema war. Und auf dem Geburtsschein steht, dass er am 14. Mai 1955 auf die Welt gekommen ist, eben in Eschenbach, in diesem Heim. Und es ist einfach nur seine Mutter eingetragen und beim Vater steht einfach nichts. Dort hat es wie eine Lücke. Und neben dem Sohn ist unehelich tippt worden von jemandem. Ja, und ich habe das einfach schon immer mega krass gefunden, dass mein Vater einfach auf dem Papier keinen Vater hat. Zu dem kommen wir jetzt ja noch, obwohl wir eigentlich wissen, wer der Vater ist und der Vater das auch weiß.
Aber der Vater, der Emil, weiss ja eigentlich von dieser Schwangerschaft. Weiss er dann nichts mehr von der Geburt?
Doch, also ich glaube, er wird so ein bisschen auch informiert, es geht dann ein Rechtsstreit los, noch bevor mein Vater geboren wird. Und in diesem Rechtsstreit, ich gehe jetzt nicht auf Details ein oder so, aber es geht eben darum, dass die Madeleine und ihren Anwalt und der Beistand von meinem Vater, der noch nicht geboren ist, wollen erreichen, dass der Emil gerichtlich als Vater festgestellt wird. Und der Emil aber lügt, dass er der Vater ist. Er bringt sogar auch andere Männer ins Spiel, hat aber keinen Beweis für das. Sie versuchen dann zuerst, sich außergerichtlich zu einigen. Das funktioniert aber nicht. Und dann reicht der Anwalt von der Madeleine eine Vaterschaftsklage ein am Kantonsgericht von Obwalden. Und man muss sich vorstellen, es war damals nicht einfach so, dass man einen DNA-Test machen konnte. Das hat es noch nicht gegeben. Sie mussten zum Beispiel einmal Blut nehmen, wo mein Vater schon auf der Welt war und so, dass die Blutgruppe, dass das irgendwie logisch ist und so. Aber das war noch ein bisschen komplizierter als heute. Und zu dem Zeitpunkt werden dann eben die Liebesbriefe, die ich auch benutze für die Recherche und kenne, werden dann zu Beweisstücken in dieser Vaterschaftsklage. Weil sie dort ja miteinander über die Schwangerschaft reden. Und es gibt zum Beispiel auch ein Zettel, wo der Emil im Oktober 1954 schreibt von Hand, dass er, der Emil so und so, der Vater ist vom ungeborenen Sohn von seiner Verlobten, wo im Mai wird auf die Welt kommen. Also er hat das so schriftlich festgehalten.
Das heisst, in diesem Gerichtsprozess geht es jetzt für deinen Vater darum, ob er wiederum das Kästchen, das du vorher beschrieben hast, auf seiner Geburtsurkunde, ob dort noch ein Vater reingeschrieben wird.
Genau, und es ist so, dass es damals eben zwei Arten von Vätern gegeben hat. Es hat einmal den Vater gegeben, so wie wir ihn heute kennen, mit allen Rechten und Pflichten, die ein Vater hat, der eben auch in diesem Büchlein eingetragen ist. Man trägt seinen Nachnamen, also damals war es auf jeden Fall noch so, man erbt von ihm und so weiter und so fort. Man hat eine rechtliche Beziehung. Der Vater hat es damals schon gegeben. Der heisst er Vater mit Standesfolge. Und dann hat es aber noch einen anderen Vater gegeben, und zwar einen Zahlvater. Das war ein Vater, der eigentlich gerichtlich festgestellt wurde, das ist der Vater. Aber aus gewissen Gründen hat der sich sozusagen freikaufen von dieser rechtlichen Rolle. Das Einzige, was er machen musste, ist einfach Aliment zahlen an seinem Kind. Er hat aber keine rechtliche Verbindung zum Kind gehabt. Das Kind erbt später nicht von ihm. Es wird nicht in seinem Familienbüchli eingetragen. Eben auf dem Geburtsschein vom Kind wird nichts eingetragen und so weiter. Und das ist mega wichtig, weil Männer haben sich eben so freikaufen von dieser Rolle, von dem Stigma auch, unehelich Vater zu sein. Frauen haben das nicht können, Kinder haben das nicht können. Und es ist für meinen Vater also in dem Moment darum gegangen, was, also nicht nur, ob er einen Vater bekommt, sondern was für eine Art von Vater.
Mhm. Und wie ist der Prozess ausgegangen?
Es ist dann schlussendlich so gewesen, dass sie sich doch außergerichtlich geeinigt haben, und zwar, dass der Emil der Vater ist, aber ein Zahlvater, also nicht mit Standesfolge. Dass er also nicht eingetragen wird in den Geburtsschein und rechtlich nicht der Vater ist, aber bis zum Ende des 18. Lebensjahres von meinem Vater Alimente zahlt. Und ich check nicht ganz, warum das so ist, weil im Gesetz steht zum Beispiel, dass wenn der Vater der Frau die Ehe versprochen hat, dass dann sie sozusagen das Anrecht hat, dass er ein Vater mit Standesfolge wird, wenn das trotzdem nicht gemacht wird. Aber es ist eben wie vieles an diesem Fall, ist so ein bisschen ein Gemischel. Und der Anwalt von der Madeleine ratet ihr dann, nimm das doch an, sonst stehen wir vielleicht noch schlechter da und keine Ahnung was. Und schlussendlich ist es einfach so, er wird als Vater, als Zahlvater sozusagen festgelegt und nicht als Vater mit einer rechtlichen Verbindung zum Kind.
Mhm.
Und viele Informationen, die ich habe, stammen eben auch aus dem Vaterschaftsprozess. Und dort steht zum Beispiel auch, dass sich der Madeleine ihr Leben wird sozusagen zum Schlechten wenden durch den ganzen Fall. Also steht dort wirklich fast wortwörtlich so. Und es steht auch, dass sie nachher wird das Kind zu sich nehmen. Und dem ist aber nicht so, weil sie verlässt dann das Heim und geht zurück wieder auf Freiburg allein.
Und lässt also deinen Vater zurück?
Genau, mein Vater bleibt dann zuerst mal im Heim.
Kapitel 2 – Maurice. Im Heim gibt es für sie zwei Zimmer. Eines mit 4 Betten und eines mit 7. In der Mitte einen Wickeltisch und eine Kinderbadewanne. Draußen einen Gemüsegarten und einen Spielplatz. Kostenpunkt rund 3 Franken pro Tag. Im Staatsarchiv Luzern liegt ein Bericht über das Heim. Er wurde von der Kontrollbehörde verfasst, als mein Vater 5 Monate alt war. Er wird darin sogar namentlich aufgelistet. Im Bericht steht, dass die Kleinkinder öfter unbeaufsichtigt auf der Sonnenterrasse des Landhauses belassen würden, weshalb manche Sonnenverbrennungen aufwiesen. Auch im Esszimmer würden die Kleinkinder sich vielleicht allzu sehr überlassen bleiben. Zudem berichtet der Inspektor von einem Wundsein zwischen den Gesäßteilen der Kinder und davon, dass ihre Bettchen unsauber und vom Urin nass seien. Fazit: Die Bedingungen für die Höckerli seien zwar nicht ideal, aber auch nicht derart schlimm, dass behördliche Maßnahmen ergriffen werden müssten. Ich stelle mir meinen Vater als Baby vor, umgeben von einer Horde Kinder, sich selbst überlassen auf der Sonnenterrasse, spielend im Wohnzimmer mit wundem Popo und Pipi im Bett. Und obwohl das alles nicht nach dem perfekten Start ins Leben klingt, überkommt mich beim Lesen des Berichts ein Glücksgefühl, weil ich jetzt eine Vorstellung davon habe, wie mein Vater die ersten Monate seines Lebens verbrachte.
Alice, 1955 ist dein Vater ein kleines Baby und wird eben zurückgelassen in Eschenbach. Was passiert denn dort mit ihm?
Also er ist zuerst in dem Heim und sein Beistand ist immer in Kontakt mit der Madeleine. Sie schreiben, was jetzt passieren soll. Die Briefe habe ich eben auch. Und sie entscheidet sich dann, dass sie eine Pflegefamilie für meinen Vater suchen. Das scheint damals noch eine vorläufige Sache zu sein, also ein Ort, wo er unterkommen kann, weil in dem Heim können ja nur Kinder bis eins bleiben. Und er findet eine Familie, ich nenne sie im Text Familie Abächerli. Sie haben schon einen anderen Pflegesohn und die wohnen in Sachsen und mein Vater kommt dann halbjährig zu ihnen. Und es ist noch recht spannend, über diese Familie haben wir mega wenig gewusst in unserer Familie. Es hat so ein bisschen Gerüchte gegeben, dass sie eine Bauernfamilie gewesen sind, wo mein Vater vor allem auch zum Arbeiten wollten haben. Und ich habe dann aber selber Nachforschungen gemacht und habe einen Neffe gefunden von dem Mann von dieser Familie, also vom Pflegevater. Mit dem konnte ich telefonieren und der hat mir dann erzählt, dass das nicht stimmt, also dass das ein Schreiner war, der Vater von dieser Familie, ein ganz lieber Mann, der gerne an Ländlerkonzert gegangen ist und so. Und ja, das war irgendwie so ein Höhepunkt für mich von der Recherche gewesen. Ich habe so gemerkt, okay, also gewisse Sachen stimmen irgendwie auch nicht, die ich einfach so gehört habe, meine ganze Kindheit lang. Und irgendwie, das war, glaube ich, ein guter Ort gewesen und das hat mich so ein bisschen gefreut. Dort ist dann mein Vater auf jeden Fall mit einem halben Jahr angekommen.
Okay. Er ist jetzt also untergebracht bei dieser Familie. In seiner Geburtsurkunde, du hast es vorhin gesagt, wird jetzt aber immer noch kein Vater eingetragen. Was heisst das jetzt für ihn?
Also es ist so, dass wo der Rechtsstreit beigelegt wird, also wo man sich dann geeinigt hat, geht das Protokoll dann so weiter, dass der Beistand eigentlich dann seine Aufgabe erfüllt hat. Der Beistand heisst übrigens Albert im Text. Also der hat seine Aufgabe erfüllt, es ist jetzt rechtlich alles geklärt. Und dann hat früher die Vormundschaftsbehörde entschieden, wer jetzt sorgerecht für das Kind bekommt. Es ist jetzt also nicht einfach an die Mutter gegangen, wie man heute denken würde, sondern die haben dann entschieden, also hat jetzt die Mutter sozusagen sorgerecht für das Kind oder soll es der Staat sein, also die Vormundschaftsbehörde. Und der Albert, der Beistand, schreibt dann eben, ja, meine Pflicht ist da und so. Ich weiss, ich kann eigentlich nichts zu dem sagen, aber ich würde vorschlagen, dass das Kind jetzt unter Vormundschaft gestellt wird. Und ich biete mich auch noch gerade an als Vormund, weil ich eben auch noch der Götti bin von dem Kind und das Kind gern habe. Dass er der Götti ist, hat Madeleine nach der Geburt so entschieden, weil sie ja nicht so viel Auswahl hatte von Leuten, die von dem Kind überhaupt wissen. Und das ist ja wichtig, weil sie sind ja katholisch. Also er war der Taufpate. Und ich würde jetzt das Kind gerne als Vormund sozusagen übernehmen. Und dann steht wortwörtlich, Zustimmung von der Mutter habe ich auch schon erreichen können. Ich weiss nicht ganz genau, wie er das erreichen hätte können und wie es dann zu dem kam. Auf jeden Fall, die Vormundschaftsbehörde stimmt dem dann zu. Ein paar Tage später wird er als Vormund bestimmt. Und das ist auch noch wichtig. Der Albert, das ist ein wichtiger Mann im Kanton Obwalden. Er war Jurist, Geschäftsmann, gut vernetzt, eben auch im katholischen Bildungsbürgertum. Und ja, der ist nachher der Vormund worden von meinem Vater. Das heisst, ab jetzt entscheidet er, was mit meinem Vater passiert. Nicht die Madeleine. Seine Mutter hat eigentlich nichts mehr zu sagen. Man muss aber so ein bisschen zur Verteidigung vom Albert, vom Vormund, sagen, dass er weiterhin in Kontakt bleibt mit der Madeleine und so mit ihr jetzt schreibt, was passiert jetzt mit dem Kind.
Das Kind ist ja bisher immer noch in einer Pflegefamilie. Das ist ja keine langfristige Lösung. Wie geht es denn dort weiter? Wo soll er aufwachsen, dein Vater?
Also er bleibt recht lang dort. Echt 2 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere, ja. Und währenddessen dann eben Madeleine und der Vormund so ein bisschen besprechen, was jetzt läuft. Und am Anfang sieht es so aus in diesem Brief, als wäre das alles eben immer noch vorläufig. Und Madeleine möchte auch, dass er in den Kanton Freiburg in eine Familie kommt, in eine Pflegefamilie, dass sie ihn eben vielleicht noch besuchen und so. Und sehen. Und man muss sagen, in dieser Zeit sieht sie ihn auch immer wieder. Also. Und dann plötzlich, es wird nicht ganz klar aus dem Brief, wie es dazu kommt, redet sie dann davon, dass jetzt eine Adoptivfamilie gesucht werden soll für meinen Vater. Das heisst, das ist, glaube ich, im Frühling 57. Das heisst, zwei Jahre nach der Geburt von meinem Vater ist dann klar, okay, er geht nicht zurück zu der Madeleine, sondern er braucht jetzt eine Familie, wo er kann bleiben. Und der Albert, der Vormund, sucht dann nach so einer Familie und er findet dann auch eine.
Was ist das für eine Familie?
Das ist eben auch ein Ehepaar, Martha und Karl. Sie haben schon einen lieblichen Sohn, können aber aus biologischen Gründen kein zweites Kind mehr bekommen, wünschen sich aber eins und sie möchten mega gerne meinen Vater zu sich nehmen. Und sie sind eben auch Bekannte von Albert, vom Vormund. Also der Karl ist auch Jurist. Ja, das ist einfach ein Kuchen.
Es gibt aber wie ein Problem mit dem Martha und mit dem Karl.
Genau, und das Problem ist, dass damals das Adoptionsrecht so war, dass Ehepaare, die schon liebliche Nachkommen hatten, kein Kind können adoptieren konnten. Das haben wir irgendwie so gemacht, zum Schutz der lieblichen Nachkommen. Sie konnten also meinen Vater höchstens als Pflegekind aufnehmen. Das hat aber die Madeleine nicht wollen. Das geht aus dem Brief hervor. Weil sie hat wie wollen, ihren Sohn, also meinen Vater, vor dem Stigma vom unehelichen Kind schützen. Sie wollte nicht, dass er das Leben lang, dass das irgendwie erkennbar ist in den Dokumenten und so. Und auch vielleicht auch sich selber.
Mhm.
Genau.
Und wie hat man die Situation gelöst am Schluss?
Ja, eigentlich gar nicht. Also es ist so, dass der Albert und der Karl, also der neue Pflegevater und der Vormund von meinem Vater, gesagt haben, ja, die Lösung liegt eigentlich in einer de facto Adoption. Das heisst, du, Madeleine, sollst auf alle Rechte verzichten, jetzige und zukünftige, an deinem Kind. Mit einer Verzichtserklärung sollst du das unterschreiben, sodass du ihn auch nicht mehr kannst besuchen, ihn nie mehr kannst zurücknehmen von deinen Eltern, ihn nie mehr sehen. Eigentlich so, als wäre er adoptiert, du gibst all deine Rechte auf, aber er wird halt nicht adoptiert. Und die Madeleine hat das keine gute Idee gefunden, weil, wie gesagt, sie wollte, dass mein Vater irgendwie geschützt ist, dass er wirklich zu einer neuen Familie gehört, auch rechtlich und alles. Aber das ist halt nicht gegangen. Und der Albert hat aber mega darauf gepocht, mein Vater jetzt zu dieser Familie kommen soll. Hat mega Druck gemacht auch. Das sind wirklich eindrückliche Briefe, die ich da gefunden habe. Also er sagt wirklich, hey, ich glaube, du kannst die Verantwortung nicht auf dich nehmen, dass wir jetzt nochmal eine andere Familie gehen suchen. Dann landet dein Sohn noch als Einzelkind, wird verwöhnt irgendwie irgendwo. Das ist keine gute Idee. Und tut richtig Druck auf sie ausüben, dass sie jetzt die Verzichtserklärung unterschreiben
soll. Und unterschreibt sie am Schluss?
Zuerst taucht sie zwei Minuten ab. Sie antwortet nicht mehr auf seine Briefe. Und als er dann nochmal schreibt, er schreibt wirklich so, Mademoiselle, Sie wissen, warum ich mich bei Ihnen melde. Es wird langsam Zeit, das Bett ist parat bei der neuen Familie. Sie wollen jetzt den Sohn. Unterzeichnet sie jetzt bitte die Erklärung, wo er nochmal schreibt und noch mehr Druck ausübt und ihr nämlich auch sagt, dass auf dem Dokument auch so nicht ersichtlich wird sein, dass er ein uneheliches Kind ist, dass auf seine Geburt zurückkommt zum Beispiel, also auf all seine Zivilstandsdokumente, von jetzt an werden Namen von den Pflegeeltern aufgeführt werden. So macht der Druck auf sie, dass das alles kein Problem ist und so. Dann unterzeichnet sie dem Verzichtserklärung. Aber ein ganz wichtiges Detail in dieser Geschichte ist, dass das nicht stimmt. Also wir wissen ja bis heute, es ist nur sie auf dem Geburtsschein von meinem Vater. Und das ist so eine Stelle. Ich meine, Albert war Jurist. Es ist wie so nicht ganz denkbar, dass er das nicht gewusst hat. Also da hat er irgendwie ein bisschen geschummelt, sie angelogen, kann man sagen. Und sie hat das dann schweren Herzens unterzeichnet. Da habe ich auch einen sehr eindrücklichen Brief von ihr, wo ich im Text auch viel daraus zitiere, wie sie zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Den Text den verlinken wir natürlich auch noch im Beschreib zu dieser Episode, wenn man noch quasi alles will, auch nachlesen will. Klar ist, die Entscheidung, die Unterschrift, die bedeutet jetzt für deinen Vater, dass er zum Karl und der Martha kommt, oder?
Genau, er kommt mit 2,5 zu der Martha und zum Karl. Das haben wir jetzt gar noch nicht gesagt. Er ist auf den Namen Maurice getauft worden. Sie deutschen den Namen ein. Er wird aber jetzt Moritz genannt. Er wächst dort auf. Er weiss nicht, dass er nicht ihr liebliches Kind ist. Sein Leben geht ohne Madeleine weiter. Der Madeleine, ihr Leben geht ohne ihn weiter. Und ganz lange werden sie sich nicht mehr sehen. Aber das ist natürlich noch nicht das Ende der Geschichte.
Wie es weitergeht in der Familiengeschichte von Alice Pritschki, das gehört ihr morgen im zweiten Teil. Danke vielmals, Alice. Bis dahin.
Danke, Mirja.
Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit Alice Pritschki und die Folge produziert hat Jacqueline Wechsler. Der zweite Teil gehört ihr, wie gesagt, morgen. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.